herzliches Hallo von meiner Seite. Hier ist gerade der Countdown runtergegangen und das hat mich daran erinnert, dass wir gerade ins neue Jahr gestartet sind und dass der erste Veränderungshelden-Podcast in diesem neuen Jahr ist. 3, 2, 1, hallo, lieber Gary.
Hallo, liebe Dani, das ist ein schöner Gedanke, stimmt, da war doch was. Noch gar nicht so lange her, das neue Jahr hat begonnen und voller Optimismus habe ich mich heute schon auf die erste Folge für das Jahr 2026 gefreut.
Sehr schön, das machen wir heute, Vorsätze und so weiter, also so ein ganz typisches Thema.
Nee, haben wir uns gesagt. Besser Absätze oder...
Richtig. Na, ist gut, dass du es ansprichst, weil wir haben uns ja schon im Vorfeld auch überlegt, wie könnten wir anders als so, wie viele andere das typischerweise machen mit guten Jahresvorsätzen und ab jetzt ändere ich alles. Was könnte denn so ein Thema sein, was vielleicht gerade wirklich brennt und wo die Chance größer ist, dass sich langfristiger was verändert als jetzt irgendwie im Jänner und dann ab Februar ist man dann doch wieder eher bei Meckes und außerhalb vom Fitnessstudio zu finden.
Genau.
Und als wir so ja im Brainstorming waren, sind wir auf ein spannendes gemeinsames Thema gekommen. Du hast mir da unter anderem erzählt, dass du was vorbereitest und bei mir ganz konkret war einfach die Situation, ich saß zusammen mit einem Verein und da hat ein Kollege erzählt, also einfach in der Runde drüber gesprochen wurde, ja, wie seid ihr denn so ins Jahr gestartet? Und dann hat er, man hat deutlich gemerkt, das beschäftigt ihn was und hat es dann auch so erzählt, so ja, also es kam ja im Dezember schon so die Ankündigung, dass die Verkaufszahlen wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht besonders gut sein werden und er arbeitet eben im Vertrieb. Und so, ja, also das hatten wir einfach schon so das Gefühl, da wird der Druck jetzt hoch. Aber das hat ihn jetzt auch total motiviert, so nach dem ersten Schock nochmal zu überlegen, was könnte man denn wirklich dieses Jahr grundlegend anders machen, als jetzt Feuer und Flamme, das auch wirklich umzusetzen.
Sehr schön.
Und man hat schon gemerkt, es war eine gewisse Unsicherheit auch dabei, aber er hat sich wirklich so auf diese Sache fokussiert, was kann ich denn ändern und wie kann daraus eine Chance machen.
Er arbeitet an seinem Mindset, kommt da offensichtlich bei dir auch durch. Ja?
Ganz genau. Und es hat mich auch abgeholt in dem Moment. Also natürlich auch mit dem, ja, es wird bestimmt eine Herausforderung, aber wenn es einer schaffen kann, dann du mit der Einstellung.
Super.
Und dann haben wir doch gesagt, Mensch, das wäre doch eigentlich mal ein super Thema. Gesamtheitlich zu beleuchten, weil auch du, Gavin, hast mir erzählt, dass auch du an was Ähnlichem gearbeitet hast.
Genau, am Arbeiten bin auch noch. Wir haben ja auch viele Kunden, die wir zum Thema Verkauf unterstützen, angefangen vom Verkaufsinnendienst bis zum Key-Account. Und da sind natürlich momentan die Aussichten, und das darf man ja durchaus auch sagen, herausfordernd. Ja? Ja. Und jetzt ist es aber nicht so, dass die Leute jetzt im letzten halben Jahr oder auch nicht im nächsten schlechter verkaufen als wie vorher. Es sind auch nicht die Produkte weniger attraktiv. Im Gegenteil, meistens kommt da noch irgendwie was obendrauf und dazu und erweitert und verbessert. Aber natürlich haben sich die Bedingungen verschlechtert. Also durch bestimmte Marktentwicklungen, global, international, regional, technologisch, könnte man jetzt vieles aufzählen. Die meisten wissen vermutlich, was gemeint ist. Ja. Also man könnte auch sagen, weil man jetzt ja gerne Skifahren geht, jetzt hat es ja zum Glück gerade geschneit, aber davor war ein bisschen wenig Schnee und da waren die Skipisten verdammt eisig. Ja. Und niemand konnte und kann dir auch genau sagen, wann schon neuer Schnee kommt und auch schon gar nicht, wie lange der sich dann hält, weil da spielt ja die Temperatur dann wieder mit. Also zusammengefasst, was weiß ich, sinkende Budgets, weniger Umsätze und wenn du im einkommensabhängigen Vertrieb bist, was ja manche Menschen auch sind, dann kann das auch weniger Einkommen bedeuten. Und die Umstände sind unsicher und die Zukunft wenig vorhersehbar. Und diese Bedingungen, wenn man jetzt das so vergleicht mit der Skipiste, dann geht es da nicht um fehlende Kompetenz. Also ich bin immer noch der gleich gute Skifahrer, aber sie erfordern mehr Achtsamkeit. Sie erfordern jetzt auf den Beruf bezogen mehr, sagen wir mal, mentale Stärke. Und genau da setzt eigentlich das Thema an, das wir uns so ein bisschen überlegt haben, und das wäre der Optimismus.
Genau, ganz speziell der Optimismus auch im Verkauf. Und vielleicht noch kurz zur Einordnung, Gavin, bevor jetzt alle abschalten, die sagen, nee, im Vertrieb, damit habe ich überhaupt nichts
am Hut. Mag ich nicht. Genau. Hat noch nie zu mir gepasst. Ich bin kein Vertriebsmensch. Höre ich ab und zu mal.
Dazu kommen wir auch noch später. Also unter anderem eine Frage, die ich mitgebracht habe. Ja. Das Verkaufen kann ich nicht und mag ich nicht, aber das stellen wir mal kurz hinten an. wenn du an Verkauf denkst, denkst du dann wirklich nur an diesen typischen Vertriebsmitarbeiter oder gibt es vielleicht, und damit impliziere ich das ja schon ein bisschen, ja, in unserem ständigen Arbeitsleben vielleicht auch oder in dem ganz typischen Arbeitsleben außerhalb von Rollen, gibt es ja nicht auch immer wieder Situationen, wo uns der Verkauf persönlich begegnet?
Absolut. Also ich finde es ganz toll, dass du das ansprichst, weil ich nehme das auch gern so als Brücke im Verkaufstraining. Wir sind ja alle immer im Verkauf. Das fängt an, als kleines Kind verkaufst du deinen Eltern, wieso du länger wach bleiben darfst oder bei der Freundin übernachten darfst oder schon früher als wie gedacht auf die Party und so weiter. Als Führungskraft überzeugst du deine Mitarbeiter von Ideen. Das heißt, du musst Ideen verkaufen, du musst vielleicht auch manchmal unangenehme Nachrichten verkaufen. Du musst vielleicht auch manchmal Strategien und Visionen verkaufen, weil nicht alle dabei waren und nicht alle dieselbe Perspektive haben. Du musst als Kollege deiner Kollegin vielleicht verkaufen, warum sie dir Arbeit abnimmt und umgekehrt. Also wir haben permanent das Thema Verkaufen, auch wenn wir es vielleicht nicht als solches definieren. Aber es geht immer darum, auch andere Menschen zu überzeugen, zu erreichen, sie zu etwas bewegen. Ne? Der Kunde bewegt sich ja dann, indem er eine Anschaffung tätigt, eine Ausgabe tätigt und dafür aber sozusagen seinen Gewinn daraus bekommt. Das hat ja auch was mit Motivation zu tun. Und deshalb glaube ich, das, was wir heute besprechen, lässt sich vom ganz klassischen Verkauf auf alle anderen oder auf die meisten anderen Lebens- und beruflichen Rollen übertragen.
Mhm. So, und jetzt hast du ja noch das zweite Thema angesprochen, nämlich der Optimismus dabei.
Genau.
Warum braucht man den denn? Warum reicht es denn nicht, da irgendwie so ein bisschen typische Verkaufsfloskeln anzubringen und dann manipulieren? Warum Optimismus?
Genau, und ich glaube, die spannende Frage ist, kann denn das wirklich der Unterschied sein? Ne? Oder ist es halt einfach, wenn der Markt schlecht ist, ist es halt schlecht, dann nützt doch kein Optimismus, könnte man jetzt so salopp sagen. Und das fand ich eben eine spannende Frage, der ich nachgegangen bin und bin doch auf paar ganz, finde ich, erstaunliche Erkenntnisse gekommen. Zunächst mal war es eine Erkenntnis für mich selber, weil ich tatsächlich, ab und zu täuscht mich mein Selbstbild schon, aber in einem Punkt hat mich mein Selbstbild nicht getäuscht bisher, dass ich von mir selber ausgegangen bin, dass ich ein optimistischer Mensch bin. Mhm. Und das habe ich ganz oft auch von meinem Umfeld gehört, egal familiär, beruflich, Menschen, die mich von der Ausbildung her kennen. Ja, also das ist dir sozusagen auf die Stirn geschrieben oder das spürt man bei dir und so weiter. Und jetzt bin ich aber drauf gekommen, dass das also gar nichts ist, was mit einer Fähigkeit in dem Sinn zu tun hat, die ich mir erarbeitet habe oder erlernt habe oder vererbt bekommen habe, sondern es ist eigentlich unsere Natur. Mhm. Also, was heißt das? Unser Gehirn ist evolutionär darauf ausgerichtet, eine positive Zukunft zu sehen. Also das Gehirn ist, damit wir überhaupt überleben, auf Optimismus getrimmt, weil sonst hätten unsere Vorfahren wären weder zur Jagd gegangen, noch hätten sie Früchte gesammelt oder Höhlen oder Hütten gebaut.
Da finden wir eh nichts, gehen wir gar nicht erst
los. Genau, gehen wir gar nichts los und morgen geht die Welt eh unter. Ja. Also das heißt, es ist evolutionär schon einmal in uns angelegt. Und von daher könnte man ja ganz salopp sagen, tut dir selbst einen Gefallen und denke optimistisch oder folge deiner Natur, weil sonst wird es für dich eigentlich nur unnötig anstrengend und macht dir das Leben schwerer, als wie es sein müsste.
Aber was glaubst du, ist denn passiert? Also wenn ich würde jetzt schon auch behaupten, ich kenne den einen oder anderen pessimistischen Mensch.
Absolut.
Was passiert zwischen Natur und dem unnatürlichen Verhalten?
Boah, das ist eine gute Frage. Was ist da passiert in unserem Erwachsen werden vielleicht oder in unserem Mensch werden. Boah. Ich kann mir vorstellen, es sind verschiedene Dinge. Erstmal, dass uns natürlich vielleicht in der Sozialisierung nicht unbedingt der Optimismus als erstes gestärkt wird. Ja? Also man hört schon ganz oft, also träume weiter oder man muss es auch können, nicht nur wollen. Und also wie soll das dann gehen? Und so? Also ich glaube schon, es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Umfelder, wie man da geprägt wird. Aber tendenziell meine ich, dass der Optimismus mehr gebremst als wie gefördert wird. Mhm. Und natürlich werden wir voll, geballert mit negativen Informationen, die ein Bild erzeugen, dass es überall immer schlechter wird. Ja? Also die gute alte Zeit, die wir ja jetzt gerade haben, wenn wir in 10 Jahren zurückblicken, ja, darf man auch nicht vergessen, die hat dann immer so was Nostalgisches und man hat dann den Blick irgendwie positiver auf die Vergangenheit, was grundsätzlich auch nicht schlecht ist, als wie sie war. Also ich kann sie auch nicht genau beantworten, aber wir können einfach davon ausgehen, dass verschiedene Faktoren dazukommen, die uns dann, wie du gerade gesagt hast, eher auch zu einer pessimistischen Sichtweise bringen. Das heißt jetzt auch gar nicht per se, dass der Pessimist weniger oft recht hat als der Optimist, aber er lebt weniger gesund. Das kann man schon mal sagen. Und er erlebt sein Leben anders, als wie es Optimisten erleben. Und das ist doch ein Unterschied der Realität, meine ich mal.
Ja, was mir dazu noch einfällt, weil du ja das Bild gebracht hast, auch von früher, ne, man geht los auf die Jagd, sammelt Bären. Da gab es ja nicht die Möglichkeit zu sagen, ich gucke mal schnell im Internet, ob da potenziell irgendwelche Bären wachsen. Und das, weil du es gerade angesprochen hast, diese Informationsflut und alles, was wir auch schon vorher vermeintlich feststellen können, was dann wiederum verhindert, dass wir sagen, boah, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass da irgendwo gute Erdbeeren wachsen, ich gehe gar nicht erst los, dass das auch dazu beiträgt, zu
ganz dieser Trägheit. Genau. Ja. Also ich kann mich erinnern eine gute Freundin, die mir gesagt hat, sie wollte Lehrerin werden ursprünglich, aber damals, als sie vor der Entscheidung stand, brauchte man zu wenig Lehrer. Oder ihr Vater hat gesagt, nee, das, oder, wie kannst du jetzt Lehrer werden? Die brauchen ja keine Lehrer. Gibt schon viel zu viele. Als sie dann wirklich im Berufsleben stand, war es gerade umgekehrt.
Ja, genau.
Und ich glaube, wir haben ja heute noch, wenn ich es richtig einschätze, eher einen Lehrermangel.
Ja, sehr schönes Beispiel. Genau, so könnte ich mir auch vorstellen, dass das zustande kommt.
So kommt es manchmal zustande, genau.
Exakt. Aber also wenn du sagst, ist ja schon mal positiv zu wissen, so ein Grundoptimismus ist in uns angelegt, den können wir wahrscheinlich auch gut wieder wecken.
Genau.
Wie würdest du denn sagen, gelingt uns das jetzt gerade vielleicht aus Mitarbeitenden-Sicht? Oder wir hatten ja vorhin das Beispiel von Führungskraft, die von einer Idee überzeugen will. Wie gelingt uns das denn natürlich, authentisch und so, dass ich auch nicht irgendwie anfange, mich aufzudrängen, was der Verkauf an sich ja auch oft mal auslöst. So dieses Buh, nee, das ist irgendwie... fühle ich mich da immer gleich so ein bisschen übers Ohr gehauen. Wie kann man denn diesen Optimismus gesund ausleben?
Ja, ich glaube, der Punkt gesund ist wichtig. Natürlich gibt es auch einen falsch verstandenen Optimismus, wenn ich bei gelb blinkend noch mit 80 durch die 50er-Zone über die Ampel fahre, dann hat das nichts mit Optimismus zu tun, sondern es ist eben ungesund, man kann gerne auch sagen dumm. Also man kann auch durchaus von einem realistischen Optimismus sprechen. Mhm. Und es geht eigentlich schon darum, wie ich, und da haben wir den Punkt ja immer wieder, wie ich bereit bin, an meinen Gedanken zu arbeiten. Und machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Ich beginne mit einem Satz, liebe Dani, und wenn du so nett bist, denkst du den Satz mit deinen ersten Gedanken, die dir in den Sinn kommen, zu Ende. Mhm. Okay, also du musst das nicht sagen, du denkst es nur, aber ich bitte dich dann, wenn du fertig gedacht hast, mir zu sagen, was du denn gedacht hast.
Ja.
Ist das okay?
Sehr gern.
Gut, also dann beginne ich mit dem Satz und der lautet... Die Welt ist voller. So, jetzt magst du mir immer noch ehrlich und wahrheitsgetreu sagen, was denn dein erster Gedanke war nach dem Wort voller.
War interessant, weil ich habe irgendwie das Erste, was wahrscheinlich auch an meiner vollen Woche liegt, war Menschen.
Ja. Okay.
Also überall sind Menschen.
Überall sind Menschen. Das ist ja mal neutral, würde ich sagen. Ja? Also man könnte auch sagen, positiv neutral. Was glaubst du denn, wenn man die Übung im Seminar oder mit großen Gruppen macht, was da so was da sonst noch für Antworten kommen? Das wäre deine Vermutung.
Ja, gewisse Ausdrücke wie Vollidioten. Ja,
genau. Deppen, Vollidioten, Krieg, Hass, Katastrophen und so weiter. Und ja, jetzt ist die Frage, was ist eine hilfreiche Denkweise? Und wir dürfen jetzt auch nicht so tun, als wie ich könnte diesen Gedanken nicht steuern, der kommt einfach, ja, sondern ich kann natürlich bewusst sagen, ich entscheide, also ich kann natürlich, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, mit dem Gedanken, die Welt ist voller Idioten, dann garantiere ich dir, dass du noch bei der ersten Bushaltestelle den ersten Idioten treffen wirst, ja, der irgendwas macht, wo du sagst, dann sagst, ja, wusste ich ja, alles Idioten. Und wenn du rausgehst und wirklich in der tiefen inneren Überzeugung, und das ist nicht nur eine Art Lippenbekenntnis, du sagst, die Welt ist voller Wunder, dann wirst du vielleicht schon, wenn du bei dir zu Hause rausgehst, irgendwas sehen, wo blüht oder irgendwo, ob das Menschen sind, ob das was Architektonisches ist, ob das irgendwas Schönes ist, wo du sagst, stimmt eigentlich, da ist es gerade, ja? Die Welt ist wirklich voller Wunder. Und es geht darum, dass wir mit unseren Gedanken einfach auch diese Realität erzeugen, wie wir sie dann erleben. Und man könnte auch sagen, unser Gehirn, es geht jetzt nicht darum, gibt es jetzt mehr Idioten oder Wunder. Um das geht es gar nicht. Ja. Ne? Sondern unser Gehirn ist nicht dafür gebaut, uns die Wahrheit zu sagen, sondern uns in Bewegung zu halten. Und in einer positiven Bewegung, in einer zuversichtlichen, kraftvollen Bewegung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Gedanken da ausrichten. Und das wäre dann auch das, was man eigentlich dann tun kann, als Mitarbeiter, als Führungskraft, sich immer wieder zu reflektieren. Wie denke ich gerade? Ist das gerade optimistisch? Ist das gerade hilfreich? Ist das sinnstiftend? Oder ist das eher negativisierend? Oder ist das gerade abwertend? Oder ist das gerade sehr dunkelfärbend? Und das hat nichts mit Schönfärberei zu tun. Im Gegenteil, man könnte sagen, es ist ein neurobiologischer Mechanismus. Also es wird auch von den Gehirnforschern so beschrieben, es ist ein neurobiologischer Mechanismus, der unsere Handlungsfähigkeit erhält. Und wir werden dann eher am Ende vom Podcast gerne noch auch ein Buch empfehlen, wo ich da auch ein paar sehr spannende Studien gefunden habe und Forschungsergebnisse. Ich kann es schon mal sagen, es ist das optimistische Gehirn. Und da gibt es noch viel mehr von solchen Ansätzen. Ja.
Und glaubst du denn auch, gerade wenn es dann so natürlich in uns angelegt ist, sobald wir auch wirklich an eine Idee glauben, dass wir auch gar nicht dafür kämpfen müssen, also jetzt wieder für den Verkauf gesprochen, ja, sobald wir eine spannend. Idee haben oder auch für ein Produkt, wo wir dahinter stehen, dass das ganz natürlich kommt und auch gar nicht die Gefahr steht, dass es nicht authentisch ist?
Ja, schön, schöner Gedanke. Das Lustige ist, das Gegenteil ist der Fall. Okay. Nämlich, wenn wir eine positive Zukunftserwartung haben, erhöhen wir den Einsatz. Also wir kämpfen mehr. Da gibt es auch ein spannendes, eine spannende Studie, die aus den 70er Jahren stammt, der sogenannte Rosenthal-Effekt. Und zwar hat man herausgefunden, dass eine hohe Erwartung sozusagen auch den Einsatz steigert und damit das Ergebnis. Vielleicht bei dem Beispiel, und ich komme gleich drauf zurück, generell das Thema Erwartungen. Also ich kenne ja viele Menschen und du vielleicht auch, die sagen, also weißt, ich habe mir da angewöhnt, ich erwarte mir gar nichts, weil dann kann ich nicht enttäuscht werden. Ne? Und ich will es jetzt gar nicht bewerten, aber es ist auf jeden Fall, und das traue ich mich sagen, keine günstige Denkweise, wenn du ein Optimist sein möchtest. Wenn du ein Optimist sein möchtest, dann erwarte dir viel. Ja, also sei auch bereit, deine Erwartungen zu kommunizieren. Dazu musst du sie zuerst einmal kennen, weil das Problem bei Erwartungen ist oft, dass ich sie habe, aber sie dem anderen nicht sage und mich dann wundere, wenn der sie nicht erfüllt. Und das heißt, ja, natürlich kann ich Erwartungen auch mal loslassen. Heißt ja nicht, dass ich da immer nur stur dran festhalten muss. Ich kann sie auch verhandeln und vielleicht einen Teilerfolg erreichen. Oder ich kann manchmal einfach auch sowas wie eine Art dankbarer Zeuge sein, wie diese Erwartungen sogar erfüllt werden. Und jetzt zum Beispiel auf den Verkauf übertragen, würde es bedeuten, wenn ich, also der Verkäufer, der den Abschluss anspricht und an die Kundenbeziehung, also der an den Abschluss glaubt und an die Kundenbeziehung glaubt, der bereitet sich auch wesentlich besser vor. Der beweist mehr Ausdauer und hat wahrscheinlich mehrere Alternativen mitgebracht. Also er erhöht den Einsatz, weil er daran glaubt, an die Kundenbeziehung und an den Abschluss. Und wir kennen so ähnliche Beispiele, wenn du im Urlaub bist oder in ein Restaurant gehst und du möchtest eben einen guten Tisch oder ein tolles Zimmer mit Aussicht. Und es beginnt schon mal, wenn du die Erwartungen hast, dass du das vielleicht schon beim Reservieren kommunizierst. heißt jetzt noch nicht, dass die gleich Ja sagen, aber du gehst schon mal mit der Erwartung rein und manchmal sagen die auch, ja, mach mal gerne fünfter Stock mit Ausblick auf den Park. Und du denkst, wow, das ging, ja. Aber andere sagen es schon gar nicht, nee, weil dann bekomme ich womöglich, oder? Dann ja, muss ja, ich da, also du musst schon mal sagen, damit es überhaupt ermöglicht wird. Und du hast dann auch ein anderes Auftreten. Wenn du diese Erwartung hast, sprichst du schon ganz anders am Telefon. Du formulierst deine E-Mail anders. Du gehst anders zur Rezeption. Du betrittst anders das Restaurant. Also du strahlst auch eine andere Energie aus und bekommst eine andere Resonanz. Deshalb, ich empfehle das Gegenteil. Nicht keine Erwartungen, sondern angemessen hohe Erwartungen und bereit sein, sie zu kommunizieren und natürlich auch bereit sein, darüber zu verhandeln.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn ich an mein Eingangsbeispiel denke und jetzt den jungen Verkäufer vor mir habe, der genauso durch die Welt geht und sich auch denkt, ja, Krise schaffen wir trotzdem, ich setze mir hohe Ziele, habe vielleicht auch ein Team unter mir, gehe mit dieser Einstellung rein und verkünde das und gucke in, ja, ausdruckslose Gesichter, die genau die andere Einstellung haben, so, boah, wir kennen die Zahlen, du und dein Optimismus, das wird nichts.
Genau. Da würde ich mal sagen, das ist der Normalfall, mit dem sollte ich rechnen. Und das ist auch mein Job als Führungskraft oder als Verkaufsleiter oder was auch immer. Also ich kann mich gerade erinnern an der Stelle, als ich eine Leitungsfunktion in einer Marketingabteilung hatte. Und meine Grundüberzeugung war, eine Marketingabteilung hat zunächst mal Dienstleistungscharakter. Also wir sind nicht die, die immer die Verbote aufstellen, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Wir sind nicht die, die alles besser wissen, Werbung funktioniert nur so und nicht anders. Wir sind auch nicht die, die alles für die anderen sozusagen abnehmen, sondern wir binden die anderen auch mit ein. Und dann habe ich die Erwartung an mein Team formuliert, also ich war damals ein halbes Jahr Führungskraft in der Abteilung und habe dann irgendwann gesagt, Leute, ich habe folgende Erwartung. Ich möchte, dass wir im Hause, im Unternehmen, da gab es 10, 15 verschiedene Bereiche und noch mehr Abteilungen. Ich möchte, dass wir im Unternehmen die dienstleistungsfreundlichste Abteilung von allen sind. Das ist meine Erwartung. Genau. Und dann gab es, ähnlich wie du es gerade geschildert hast, zwischen, sagen wir mal, ja, zustimmendem Nicken bis irgendwie ratlosem Schauen und auch, ich habe dann natürlich auch gemerkt, ja, aber was heißt da Dienstleistung? Ja? Also wir geben doch das CI, also das Corporate Identity vor und wir müssen darauf achten, dass die ihre Budgets einhalten, da kann man ja nicht Dienstleistung. Also da kommt natürlich auch Widerstand und dann geht es halt darum, dass man erklärt, wie meint man das, aber wo hat es auch seine Grenzen und wie können wir das erreichen. Aber für mich war ganz klar, dass ich diese Erwartung deutlich kommuniziere, auch sage, warum ich dahinter stehe, auch anbiete, wie ich die Leute unterstütze. Und dann muss man logisch auch mit manchen halt im Gespräch schauen, wie man das schafft.
Das ist total spannend, weil ich hatte exakt das gleiche Szenario in einem anderen Unternehmen, wo ich auch schon mal war, wo genau diese Dienstleisterfrage gestellt wurde. Also es muss was sein, was öfter kommt, dann auch so diese Abwehrhaltung. Wenn ich Dienstleister, dann bin ich ja nur noch so der Handlanger. Ganz, ganz spannend.
Ja, wobei, jetzt muss man das mal überlegen, das wird nämlich auch verkannt. Wenn jetzt ich, nehmen wir mal an, ich brauche zu Hause einen Installateur oder einen Maler oder einen psychologischen Berater, was auch immer, dann nehme ich ja eine Dienstleistung in Anspruch.
Exakt, ja.
Aber sind wir uns ehrlich, wer ist denn der Held?
Ja, der
ist der Starke.
Der uns rettet mit
der mich rettet.
Abfluss.
Der den Abfluss frei macht. Der mir endlich mal da das Auto repariert oder was auch immer. Also die Stärke ist ja oft beim der dient. Und das verkennen wir oft. Und deshalb ist es eigentlich total was Starkes, ein Dienstleister zu sein, weil ich weiß, ich bin genau der für den anderen jetzt die Rettung oder eben die Leistung erbringt. Und vielleicht zurück noch kurz zu diesem Rosenthal-Effekt, wieso eine positive Erwartung den persönlichen Einsatz erhöht. Die Studie geht eben auf ein Experiment zurück, auf die 70er Jahre, und von einem US-Psychologen mit dem Namen Rosenthal. Und da wurde ein Lehrer sozusagen informiert, dass er eine Klasse mit überdurchschnittlich intelligenten Schülern übernimmt. Und die gehören also wirklich, man hat ihm da eine Klasse mit den Besten und Intelligentesten gegeben. Ja, und mit diesem Wissen oder mit diesem Glauben, hat er dann ein Jahr lang diese Klasse unterrichtet. Das war eben der Hauptklassenlehrer und so weiter. Und man hat dann am Ende des Schuljahres, also am Anfang und am Ende des Schuljahres, einen IQ-Test gemacht. Mhm. Und im Durchschnitt lagen also die Noten und auch der IQ-Test der Schüler über 20 Punkte höher. Mhm. Ja. Und jetzt kommt aber das Bemerkenswerte, nämlich der Psychologe hatte den Lehrer angelogen. Ja. Ja, also die Klasse bestand in Wahrheit nicht aus lauter Intelligenten.
Nur aus Vollidioten.
Nur aus Vollidioten, genau, eh klar. So hätte man es ihm auch sagen können. Und wir können uns ausmalen, was dann der Effekt gewesen wäre. Also es war eine Zufallsauswahl, es war eine durchschnittliche Schülergruppe. Und man kann das eben so erklären, durch diese Vorstellung, dass ich hier so viel Potenzial habe, war da Lehrer engagierter, die Schüler da wurden ja mit derselben Information sozusagen beliefert und die glaubten auch daran. Und das Ergebnis war einfach jetzt nicht nur ein besserer IQ und bessere Noten, sondern die haben dann einfach auch mehr gearbeitet. Die waren initiativer, die haben mehr daran geglaubt, die haben anspruchsvollere Aufgaben gelöst und so weiter und so fort.
Ja, und das hatten wir schon öfter auch in Richtung 1%-Methode und Kontinuität, diese kleinen Schritte. Also wenn du daran glaubst und in dem Sinne auch handelst, dann schlägt das jedes Talent oder jeden vielleicht gegebenen IQ.
Genau. Also es ist nicht sozusagen so, jetzt habe ich die Erwartung und das reicht. Das wäre natürlich, aber da muss man sich eigentlich gar nicht die Sorgen machen, weil jemand, der wirklich, also jetzt nicht nur gespielt oder vielleicht, weil er es gerade kurz gelesen hat, sondern der wirklich diese Erwartung hat, ich erwarte mir, dass das gut wird, der bringt in der Regel einen höheren Einsatz mit und der zahlt sich dann wieder aus. Also lässt sich dann eigentlich auch wieder sehr logisch erklären und sehr pragmatisch erklären.
Spannend. Da hätte ich doch gesagt, nehmen wir das gerade zum Anlass und gucken wir auf die andere Seite der Medaille. Du hast ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Mhm. Wenn wir jetzt, sei es aus dem Grund, dass wir selbst vielleicht nicht so richtig an das Produkt glauben oder an die Idee glauben oder auch an uns selbst nicht glauben und dann so diesen Glaubenssatz manifestiert haben, verkaufen kann ich nicht, das finde ich auch irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an, unehrlich. Was glaubst du, was steckt da hinter dem Glaubenssatz?
Ja, auch das ist, glaube ich, mal gut, dass man sich bewusst wird, es sind ganz oft Glaubenssätze. Und es bleibt eben nicht beim Glauben. Dann könnte man ja sagen, wie wir eben gerade beim Beispiel Optimismus sehen, es führt wirklich zu verändertem Verhalten. Und verändertes Verhalten erzeugt dann auch mit der Zeit eine innere Haltung. Und verändertes Verhalten erzeugt dann eben auch mit der Zeit andere Ergebnisse. So, wenn ich jetzt diesen Glaubenssatz habe, und ich hatte es gerade jetzt vor kurzem im Seminar, da ging es gar nicht ums Verkaufen, sondern, also ich muss gleich eines sagen, so hat die Teilnehmerin begonnen, ich kann einfach nicht an einer Sache länger dranbleiben. Mhm. Ja? Also da verliere ich dann einfach immer wieder die Aufmerksamkeit und die Konzentration. Ich kann das nicht, das bin ich nicht. Und das geht nur, wenn ich eine Freundin habe, die dann noch drauf achtet. Aber alleine kann ich das nicht. Mhm. Und das ist ein schönes Beispiel für eine Kombination an Glaubenssätzen. Und jetzt geht es nicht darum, dass ich den jetzt sofort umwandle, aber dass ich ihn mal ein bisschen adaptiere. Und ich sage dann alleine, wenn ich sage, anstatt ich kann das nicht, wenn ich vielleicht sage, ja, ich tue mir da oft schwer, dann hat es schon einen Unterschied. Ja. Weil das heißt, es ist eine Herausforderung, aber mein Gehirn ist eigentlich, und das ist ja, das möchte ich gerne allen sagen, das Gehirn ist genau dafür geschaffen, mit Herausforderungen umzugehen. Das ist im Prinzip das Merkmal und die Aufgabe unseres Gehirnes.
Glaubst du, dass dann so eine Art Selbstschutzreaktion, dass man sich vorher schon mal vielleicht sogar kleiner macht, als man ist, dass genau das nicht entsteht, was wir vorhin angesprochen haben, keine Erwartungen und dass ich da nicht irgendwie unter dem Durchschnitt falle? Ich habe es ja schon angekündigt, dass ich das nicht kann. Könnte das so eine Schutzreaktion sein?
Das ist wahrscheinlich eine Schutzreaktion, die wir gelernt haben, um Verantwortung nicht zu übernehmen. Ja. Weil es auch, glaube ich, nicht so schick ist, Verantwortung zu übernehmen. Warum? Weil wenn wir es tun, dann ganz klar natürlich auch für die Fehler, für die Misserfolge, für die negativen Charaktereigenschaften, die wir haben. Und das wäre aber gar kein Thema. Aber es ist halt nicht so sexy. Ja? Also, ja. Und mit Verantwortung, und ich glaube, das ist ein Dilemma bei uns, dass wir Verantwortung mit Schuld verwechseln. Mhm. Und Schuld ist für mich dann, wenn ich irgendwas mit einer bösen Absicht mache und mit einer kriminellen oder verbrecherischen Handlung oder Haltung und tatsächlich jemanden oder irgendetwas Schaden zufügen möchte. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir das nicht verwechseln. Es ist wichtig, glaube ich, dass wir Verantwortung übernehmen für das Gute, genauso für das weniger Gute. Weniger gut stellt sich dann manchmal im Nachhinein als wichtige Lernphase heraus, als Umweg, der mich dann doch zum Ziel geführt hat. Oder auch manchmal als unvermeidbarer Entwicklungsschritt im Leben. Also wer im Leben macht alles richtig? Ich habe die Person noch nicht gefunden.
Ja, wäre auch, glaube ich, ein sehr langweiliges Leben.
Wäre wahrscheinlich auch ein sehr langweiliges Leben, genau, du sagst es. Und deshalb glaube ich ja, was du sagst, ja, Schutzfunktion im Zusammenhang mit noch nicht wirklich ausreichend gelernt zu haben, was für eine Wohltat es sein kann, Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich gibt es Aufgaben, die besser zu mir passen. Ja, also als selbstständiger Unternehmer mache ich einmal im Monat meine Buchhaltungsvorbereitung für meinen Steuerberater. Und als jemand, der besonders gern mit Menschen zu tun hat und viel Abwechslung um sich herum hat und kreativ arbeitet, ist natürlich das Sammeln von Belegen und das Abhaken von Kontoauszügen. Ja, okay, aber jetzt mache ich es halt, weil ich weiß, ich kann es und ich schaffe es und ich muss es Gott sei Dank jetzt nicht jeden Tag 8 Stunden machen, dann wäre es auch doof. Und genauso kann ich auch, wenn ich im Verkauf bin und ich tue mir manchmal schwer, vielleicht mal eine Kundenliste konzentriert und abzuarbeiten, dann kann das schon durchaus sein, dass es zählt jetzt nicht zu meinen Lieblingsaufgaben. Aber ich kann das und ich weiß vielleicht auch, wie ich mich darauf vorbereite und gelegentlich muss ich mir noch ein Umfeld schaffen, wo das sozusagen unterstützt. Und manchmal gönne ich mir danach noch eine Belohnung, dass mir dann sowas wie eine positive Aussicht gibt. Und dann geht es auch. Und ich muss wegen dem kein Superheld in dieser Kategorie sein, aber ich kann es schaffen.
Hast du da vielleicht noch so ganz konkrete Tipps? Also gerade wenn ich jetzt nicht im Verkauf arbeite und wir hatten es ja davon, dass es doch durchaus hilfreich ist, wenn man eigentlich gute Ideen hat oder eben auch Verantwortung übernehmen möchte, dass man das in gewisser Weise auch verkaufen kann. Gibt es da so vielleicht auch aus deinen Verkaufstrainings ein Framework oder Tricks, die man anwenden kann? Trick ist vielleicht das falsche Wort. Oder was einen so ein Stückchen zu einem besseren Verkäufer macht, auch wenn man es nicht mag.
Auch wenn man es nicht mag. Ja, vielleicht mal eine Form von Perspektivenwechsel. Also manche haben ja so dann vielleicht den Druck, ich muss was verkaufen, ich muss Umsatz machen. Und ich bin der Meinung, das ist schon im Grunde genommen der Beginn des Nicht-Gelingens. Weil, warum? Also drehen wir mal jetzt den Perspektivenwechsel, also trennen wir mal die Perspektive und gehen vom Kunden aus. Wieso kauft ein Kunde? Also machen wir mal, was hast du vor kurzem gekauft? Irgendwas, sagen wir mal, vielleicht mehr als wir jetzt eine Lebensmittel anschauen. Also irgendwas mittelgrößeres oder großes.
Ein Airfryer habe ich gekauft.
Einen Airfryer.
Okay. Ich erzähle dir nachher mehr davon.
Gut. Okay, jetzt sag mir ganz kurz, hast du den gekauft, weil die Verkäuferin den verkaufen musste?
Nee, es war eher so mein gezieltes Interesse.
Okay. Und vielleicht noch ganz kurz, was erwartest du dir von diesem Airfryer oder was hat dich motiviert, diesen Airfryer zu kaufen?
Ach, wahrscheinlich die ein oder andere Instagram-Werbung.
Okay. Echt? Von sowas lässt du dich beeinflussen?
Ja, ganz schlimm.
Ich dachte jetzt immer, du bist da immun, aber gut.
Gesunde Ernährung, sagen wir es mal.
Ja, das klingt genau, endlich ein gutes. Okay. Also, was ich damit nur sagen möchte, kein Mensch kauft mir was ab, weil ich verkaufen muss. Aber komischerweise gibt es immer wieder Kunden, die haben Bedürfnisse, Wünsche, die haben Probleme und für diese Probleme brauchen sie Lösungen. Und deshalb, ich weiß, es klingt ein bisschen provokant, aber einer meiner, sage jetzt mal, Lieblingsgedanken im Verkauf ist, ich brauche nichts vom Kunden, aber der Kunde braucht was von mir. Und ja, der Kunde hat mehrere Möglichkeiten. Ich bin meistens nicht der Einzige, der ihm das anbieten kann. Aber da kann ich ja dafür was tun, dass ich vielleicht der bin, den er besser kennt, der einen besseren Service hat, der schneller liefert, der freundlicher in der Beratung ist oder vielleicht einen besseren Preis hat. Kann ja alles sein. Also Kunden kaufen ja immer aus einer Bedarfssituation. Und ich sage ganz oft, meistens, es gibt ja auch gerade im Business-to-Business-Bereich, kaufen ja Kunden, weil sie Erfolg haben möchten mit dem, was sie da investieren. Mhm. Und deshalb bist du als Verkäufer ganz oft Erfolgsermöglicher. Mhm. Und gibt es was Schöneres, als wie Erfolgsermöglicher zu sein? Also ich denke, das fühlt und ja. hört sich doch gut an, oder?
Außer man ist jetzt wirklich sehr pessimistisch unterwegs, aber sonst ja. ist das ein gutes Ziel.
Genau, genau. Also natürlich gibt es für jeden Typ auch den passenden Beruf, den ich dann hoffentlich mit der Zeit in meinem Leben finde. Aber ich denke, es geht darum, wenn man sich noch schwer tut, zu schauen, woran liegt's, sehe ich das vielleicht eben wirklich zu negativ. Ja. Glaube ich, ich bin den Kunden lästig, dann liegt's einfach daran, dass ich mir mal in die Perspektive des Kunden gehen sollte. Und man muss nur mal überlegen, wie oft habe ich selber schon was gekauft, weil mich jemand darauf angesprochen hat, weil ich die Werbung gesehen habe, weil vielleicht eine nette Verkäuferin mir das Kaufen erleichtert hat oder sogar bestärkt hat. Also das kennt wahrscheinlich jeder. Und eines ist schon auch zulässig, wenn man dann mal sagt, du, ich habe jetzt da 1-2 Jahre gearbeitet im Verkauf und ich habe verschiedene Rollen im Verkauf ausprobiert und ich merke, auch wenn ich es kann, aber darin sehe ich nicht meine Zukunft. Ja, dann bitte, dann mach auch was anderes. Also das heißt jetzt nicht, du musst. Ja. Aber man darf, glaube ich, nicht zu früh hier die Flinte ins Korn werfen, sondern erkennen, dass das Verkaufen eine total hohe Qualität haben kann. Du bist meistens auch mit interessanten Menschen zusammen und du baust Netzwerke aus. Du arbeitest an deiner Persönlichkeit. Aber klar, es sollte zu mir passen. Aber mal abgesehen davon, dass wir ja nicht nur im Beruf verkaufen, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen, schadet es nicht, wenn ich dem Verkaufen generell eine positive Note gebe.
Und ich fand auch gerade schön, dass du gesagt hast, dieser gemeinsame Erfolg, mit dem man da ja auch mitarbeitet oder dass man sozusagen auch der Erfolgsvermittler ist, gerade die Perspektive, wenn ich jetzt, angenommen, ich bin angestellt und habe eine gewisse Leidenschaft, zum Beispiel, ich schreibe gerne Texte, irgendwas in die Richtung. Das ist aber im Moment vielleicht noch nicht Teil meines Berufs. Und jetzt würde eine Idee aufkommen, wo ich sage, Mensch, ich könnte da zum Beispiel irgendwie einen Blogartikel einen Blog ins Leben rufen, wo ich regelmäßig Artikel zuschreiben könnte und möchte das jetzt im Team oder meinem Chef vorstellen und habe dann die ganze Zeit so dieses ungute Gefühl, boah, aber ich mache das ja eigentlich nur, weil mir das so viel Freude macht und ich will das jetzt nicht irgendwie da anbringen und obwohl es gar nicht zu uns passt. Aber das ist ja ein total falscher Gedanke, weil sobald wir was tun, was uns wirklich Freude macht, ist es ja automatisch auch gewinnbringend fürs restliche Team und da einfach diese andere Perspektive oder diese Brille aufzusetzen.
Das ist ein super Beispiel.
Wenn ich das, was durchführe und diesen Blog vielleicht schreibe und mein Team wird dadurch bekannter, das einfach zu vermitteln und zu sagen, hey, ich gehe da mit einer totalen Leidenschaft rein, lass uns überlegen, wie das auch euch sozusagen nochmal Aufschwung gibt, dann hat es wieder einen ganz anderen Tenor und hat überhaupt nichts mit irgendwie belügen oder sozusagen mit überreden zu tun.
Genau, und das ist genau die Perspektive, die es braucht und auch da durchaus verbunden mit einer angemessenen Erwartungshaltung. Da werden sich viele drauf freuen, dass ich da diesen Blog mache. Da wird es Fragen geben, da wird es Interessenten geben und meinetwegen der eine oder andere, den wird das weniger interessieren, aber ich bekomme da positive Resonanz und mit der Erwartung musst du da reingehen. Und das macht dich auch mutiger. Das ist ja auch so ein Thema, wer sozusagen motiviert ist. Motivation macht mutig, könnte man sagen. Also es gibt ja Verkäufer, die stellen die Abschlussfrage und zwar nicht, weil sie sich sicherer sind, dass der Kunde kauft oder weil sie glauben, dass sie besser argumentiert haben. Aber sie trauen sich es einfach ganz einfach zu. Ja, das traue ich mir jetzt zu, dass ich jetzt frage, und machen wir den Deal? Können wir das jetzt abschließen? Machen wir heute sozusagen den Vertrag? Und andere denken sich, ja, ich weiß es nicht, irgendwie, glaube ich, da muss ich noch warten. Ja,
schlafen.
Ja, überlegen Sie sich's, lieber Kunde, gehen Sie mal mindestens noch zu 3 Mitbewerbern, weil ich kann Ihnen auch nicht garantieren, dass wir da wirklich die Besten sind. Und tja, also bevor ich Ihnen da also das wäre dann genau. Und da, also das unterscheidet schon oft einfach auch den optimistischen Chef oder Verkäufer. Und das macht dich auch mutig. Und wir brauchen Mut, wir brauchen Zuversicht, wir brauchen auch einen hohen Einsatz, so wie das bei diesem Rosenthal-Effekt auch war. Und es gibt auch den Nachweis, dass ein Bild von meiner gewünschten Zukunft verändert meine Gehirnaktivität in der Situation. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich möchte souverän vor jemandem stehen und etwas präsentieren oder argumentieren. Und ich stelle mir dann ein Bild vor, wie ich, und das kann auch etwas sein, wo ich am Strand bin oder unter Palmen, wo ich gelassen bin, wo ich souverän bin, wo ich mich wohlfühle. Und mit diesem Zukunftsbild begebe ich mich dann in die Situation. Und es ist nachweisbar, dass meine Gehirnströme dann ruhiger sind, dass ich strukturierter bin, dass ich sozusagen auch souveräner schon auftrete, wenn ich beim Kunden reinkomme. Also es ist schon spannend, was unsere Gedanken alle für eine Wirkung haben.
Ja, doch, und ich finde auch, dass nochmal, du hast es vorhin kurz erwähnt, zu überlegen, was waren denn so die Menschen oder auch die Käufe, die ich selbst getätigt habe und was hat dieser Mensch für mich ausgestrahlt. Und ich glaube, kaum jemand von uns hätte jetzt bei jemandem gekauft, wo man so das Gefühl hätte, boah, nee, irgendwie schmierig und komisch.
Genau.
Da fühle ich mich nicht wohl. Und
also die authentisch. Verkäufer, die ich, und das sind doch einige im Leben, kennengelernt habe, die waren in aller Regel immer sehr gute Beziehungsmanager.
Genau.
Und in zweiter Regel begeistert. Jeder natürlich in seiner Art, der eine emotionaler, der andere vielleicht etwas nüchterner, aber jeder war begeistert von seinem Produkt, von seinem Unternehmen und schlussendlich auch von sich selber. Und genauso muss es sein. Ich muss von meiner Idee überzeugt sein. Ich muss auch von meinem Umfeld, von meinem Unternehmen, für das ich arbeite, überzeugt sein. Und schlussendlich von mir, dass ich, egal ob in der Führungskraftrolle, in der Verkäuferrolle, in der Mitarbeiterrolle, in der Coachrolle, in der Projektleiterrolle, dass ich genau der Richtige bin.
Gut. Sehr schön. Wunderbare Zusammenfassung unseres heutigen Themas. Letzte Frage. Warum ist dieser Podcast exakt das Richtige für Menschen, die sich verändern wollen?
Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, weil Veränderung natürlich genau vieles beinhaltet. Unvorhersehbarkeit, Unsicherheit, dann Umstände, die ich nicht kontrollieren kann und gegebenenfalls eben auch ein Feld, das ich betrete, das weit von meiner, oder vielleicht nicht weit, aber das abseits meiner Komfortzone liegt. Und genau da brauche ich eben eine hohe Investition, erschaffe ich durch Motivation und durch Optimismus. Ich brauche Ausdauer und Mut, erschaffe ich durch Optimismus. Und ich brauche natürlich auch so ein Stück weit die Sichtweise, dass es möglich ist. Also vielleicht noch ganz kurz, es gibt so ein altes Beispiel vom Schuhverkäufer. Also eine Firma schickt zwei Schuhverkäufer in einen neuen Markt. Und es ist ein Land, wo die Menschen traditionell aufgrund ihrer Kultur keine Schuhe tragen. Und beide sollen mal schauen, was es da für Potenziale gibt. Und der erste Verkäufer ist eine Woche unten, schaut sich den Markt an, schickt ein E-Mail zurück in die Firmenzentrale, Stichwort Katastrophe, hier trägt kein Mensch Schuhe, für uns kein Markt und für unsere Produkte keine Chance. Zweiter Verkäufer schickt ein E-Mail nach einer Woche, Stichwort fantastisch. Hier trägt niemand Schuhe. Wir haben einen unerschlossenen Markt. Und ja, die mögliche Sichtweise, sehe ich das Problem oder das Potenzial. Und auch bei Veränderungen natürlich, wir wissen es nicht, muss man auch ehrlich sein. Es wird auch mal die eine oder andere Veränderung schief gehen. Und es wird manchmal schwieriger sein als wie gedacht. Und es ist vielleicht manchmal nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber sehe ich jetzt mehr das Problem oder sehe ich das Potenzial? Und das kann sich jeder selber fragen. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, liebe Dani. Das Wochenende steht ja vor der Tür. Auf was freust du dich jetzt bezogen auf das Wochenende am meisten? Also auf was, das da kommt, freust du dich am meisten?
Die Zeit mit meiner Tochter.
Die Zeit mit deiner Tochter,
genau, okay. Die einfach da ist und nicht selbstverständlich ist, dass man die hat. Genau. Und da
sehr schön. Und kann mir vorstellen, dass euch da, nachdem ich ja auch die Helena kenne, kann ich mir vorstellen, dass euch da einiges einfällt, wie ihr diese Zeit gut nützt und auch Spaß habt dabei.
Absolut.
Und ich frage auch darum, weil als letzter Punkt freue dich über die Vorfreude, weil sie ist tatsächlich die stärkste Freude. Also wir kennen ja den Spruch, Vorfreude ist die schönste Freude. Und auch das hat die Neurobiologie herausgefunden. Die Freude über in der in der Vergangenheit, also ein Ereignis, das in der Vergangenheit liegt, wo du vor, also nehmen wir mal an Weihnachten oder du hattest schon einen Urlaub und du denkst da zurück und freust dich über ein Ereignis, das in der Vergangenheit stattgefunden hat. Ist schön. Aber lustigerweise, die Vorfreude, die findet in derselben Gehirnregion statt, aber die ist noch stärker sozusagen und wirkt sich noch stärker aus, als wie die Freude über die Vergangenheit. Mhm. Also zusammengefasst könnte man sagen, eine positive Zukunft macht dich glücklicher als eine positive Vergangenheit.
Das ist doch ein wunderschönes Stichwort, warum es noch wichtiger ist, dass man optimistisch in die Zukunft blickt. Stell dir jetzt vor, nächste Woche Urlaub, ja, das wird eh nichts sein.
Ja, und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder etwas haben, auf das wir uns freuen.
Absolut.
Ob das dann eine abgeschlossene Arbeit ist, ob das der nächste Urlaub ist, ob das der Abend mit Freunden ist. Also ich kann jedem nur empfehlen, geh auch immer wieder mal sozusagen in die Gedankenwelt und auf was freue ich mich? Auf was freue ich mich? Und von kleinen Freuden bis großen Freuden, alles ist erlaubt.
Genau, und die einzige richtige Antwort ist natürlich, ich freue mich auf Montag, hoffentlich ist das Wochenende bald
vorbei. Genau, thank God it's Monday, yes.
Super, okay. Gerne. Gut. Vielen Dank für die optimistische
Folge. Ich danke dir.
Folge, ich bin überzeugt vom Podcast, ich werde weiterhören. Ich hoffe, du auch.
Gut, ein Hammer. Okay.
Gut. Wir können ja als Ziel stecken, dass man nächste Woche einen zweiten Hörer noch gewinnt.
Yes, das wäre schon die Verdoppelung. Also da bin ich voll dabei. Ja, doppelte Followerzahl. Super, stimme ich voll zu.
Vielen Dank, Gavin, wünsche ich auch dir ein schönes Wochenende.
Vielen Dank.
Freude und viel Freude auf dich.
Werde ich haben. Danke dir auch. Ciao.
Ciao.
Tschüss.